Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wir haben gerade den Bericht über den Tod Jesu aus dem Johannesevangelium gehört. Der Predigttext heute ist der Bericht des Lukas. Lukas schreibt: Zusammen mit Jesus wurden auch zwei andere Männer zur Hinrichtung geführt, zwei Verbrecher. Als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, kreuzigten die Soldaten ihn und die beiden Verbrecher, den einen rechts und den anderen links von ihm. Jesus aber sagte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Soldaten warfen das Los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Das Volk stand dabei und sah zu. Und die führenden Männer sagten verächtlich: Andere hat er gerettet, soll er sich doch jetzt selbst retten, wenn er der Messias ist, der Auserwählte Gottes. Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie traten zu ihm hin, boten ihm Weinessig an und sagten: Wenn du der König der Juden bist, dann rette dich selbst. Über seinem Kopf war nämlich eine Aufschrift angebracht. Sie lautete: Dies ist der König der Juden. Einer der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen, höhnte: Du bist doch der Messias, oder nicht? Dann rette dich selbst und rette auch uns. Aber der andere wies ihn zurecht: Fürchtest auch du Gott nicht, wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich, sagte er zu ihm. Dabei werden wir zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er: Jesus, denk an mich, wenn du in deine Königsherrschaft kommst. Jesus antwortete ihm: Ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Inzwischen war es Mittag geworden. Eine Finsternis brach über das ganze Land herein bis 3 Uhr nachmittags. Die Sonne hatte aufgehört zu scheinen. Dann riss der Vorhang im Tempel mitten in zwei. Jesus rief laut: Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er. Der Hauptmann, vor dessen Augen das alles geschah, gab Gott die Ehre. Dieser Mann war wirklich ein Gerechter, sagte er. Die Menschen, die in Scharen zu dem Schauspiel der Kreuzigung herbeigeströmt waren und das ganze Geschehen miterlebt hatten, schlugen sich an die Brust und kehrten betroffen in die Stadt zurück. Und alle die mit Jesus bekannt gewesen waren, hatten in einiger Entfernung gestanden, unter ihnen auch die Frauen, die ihm seit den Anfängen in Galiläa gefolgt waren. Sie hatten alles mit angesehen. Herr, wir möchten dich jetzt bitten, dass du deinen guten Geist schenkst, dass er unsere Ohren, unsere Herzen aufschließt für dein Wort, dass es in uns hineinfällt und Frucht bringt. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, stellt euch vor, wir säßen in der Kreativkonferenz einer Werbe- und Marketingagentur. Die Aufgabe heute: Entwurf einer Werbeanzeige mit der Überschrift Willkommen im Paradies. Welcome to Paradise auf Neudeutsch. Welche Bilder entstehen da vor eurem inneren Auge? Was löst dieses Stichwort Paradies bei euch für Gedanken, Bilder, Gefühle, Sehnsüchte aus? Wenn man das Stichwort Paradies bei Google Bilder eingibt, erhält man wirklich jede Menge von Bildern von traumhaften Südseestränden. Weißer Sand, smaragdgrünes, klares Wasser, Sonne, Palmen, Liegestühle und so weiter. Je nach Zielgruppe könnten wir für unsere Werbeanzeige Willkommen im Paradies auch das Bild einer neuen Wohnungseinrichtung einsetzen. Oder für andere das Innere eines brandneuen Autos. Oder vielleicht ein Flugzeugpassagier, der verwöhnt wird und so weiter. Auch wenn unsere Paradiesvorstellungen sehr unterschiedlich sind, gemeinsam ist ihnen doch, dass wir mit Willkommen im Paradies eine Art Schlaraffenland, in dem alle unsere Wünsche und Träume erfüllt sind, verbinden. Ein Leben ohne Sorgen, wo nichts Bedrohliches da ist, Nur Angenehmes, nur angenehme Menschen, ein unbeschwertes Leben. Welch ein krasser Gegensatz zu der Situation, in der Jesus sagt, willkommen im Paradies. Niemand würde auf die Idee kommen, eine Werbung mit der Überschrift Willkommen im Paradies zu kreieren und dann dabei das Bild des blutigen Hinrichtungsgeschehens auf dem Schädelhügel vor den Toren Jerusalems. Das ist nicht werbewirksam. Ganz im Gegenteil. Das ist abstoßend. Das ist brutal und roh. Menschenverachtend und lässt uns das Blut in den Adern gefrieren. Zerschundene Körper, gezeichnet von Folter, Blut überströmt, zuckend vor Schmerzen, gequältes Stöhnen. Und doch genau da ist vom Paradies die Rede. Übrigens das einzige Mal, dass dieses Wort im Mund Jesu im Neuen Testament vorkommt. Das Wort Paradies kommt überhaupt nur dreimal im Neuen Testament vor. Und obwohl der Gegensatz nicht krasser sein könnte zwischen unseren Paradiesvorstellungen und den Kreuzigungen auf Golgatha, nur dort ist das Paradies zu finden. Der Weg ins Paradies führt nur über die Leiche des Gekreuzigten. Das klingt paradox, wie überhaupt das ganze Kreuzesgeschehen etwas Paradoxes ist. Nur er, der gequält, blutüberströmt, dem grausamen Erstickungstod entgegengeht, nur er kann sagen, du bist willkommen im Paradies. Und er sagt es. Er sagt es nicht zu allen, die da sind, sondern nur zu einem. Und das ist jemand, der genauso schmerzverzerrt wie er selbst da hängt. Vielleicht nicht ganz so heftig gefoltert, aber auch dem Tod ausgeliefert. Ein Verbrecher, vermutlich ein Dieb und Mörder. Das ist schon verrückt. Das Paradies ist am blutüberströmten Kreuz zu finden. Und den Weg ins Paradies können wir von einem rechtskräftig verurteilten Mörder lernen, der seine gerechte Strafe erhält. Was ist das Besondere an diesem Verbrecher, dass er für uns zum Vorbild werden kann? Was unterscheidet ihn zum Beispiel von dem anderen Verbrecher, der Jesus ja genauso nah war, viel näher als alle anderen aus dem Volk, selbst als der Jünger? Es sind zwei Dinge. Erstens Christuserkenntnis und zweitens Selbsterkenntnis. Zum ersten Christuserkenntnis. Lukas beschreibt verschiedene Gruppen von Menschen, die alle Jesus am Kreuz sehen. Das macht so, wenn man den Text vor Augen hat, so den Eindruck von konzentrischen Kreisen um das Kreuz. Und doch erkennen sie alle nicht, dass Jesus wirklich der Messias ist, obwohl es einige ja besser wissen müssten. Da ist zum einen das Volk. Das sind die Gaffer, die Sensationslustigen. Früher hat man gesagt, die 47-11-Typen, immer dabei, wo etwas los ist. Und sie wollen mal beobachten, wie das mit diesem bekannten Wanderprediger da weitergeht. Dann sind da die führenden Männer des Volkes. Die sind erleichtert, dass das Problem Jesus von Nazareth endlich aus dem Weg geräumt ist. Sie haben ihn zur Strecke gebracht. Jetzt ist endlich wieder Ruhe und in ihrem Triumph überschütten sie Jesus mit Spott und Hohn. Und dann sind da die Soldaten. Routiniert tun sie ihre Arbeit. Jesus ist für sie einer von vielen Hingerichteten. Einzig interessant sind für sie die Kleider, um die sie ja auch losen. Und das Schild über dem Kreuz, das empfinden sie als lustig. Das ist so ein bitterer Scherz des Pilatus. Wie sollen sie auch wissen, dass das ja eigentlich richtig ist, was da steht? König der Juden. Und dann sind da noch mal weiter außen alle, die mit Jesus bekannt gewesen sind. Die trauen sich nur von fern zuzuschauen. Fassungslos sind sie. alles zusammengebrochen. Sie sind am Ende. Sie verstehen nichts, obwohl Jesus es ihnen ja vorher gesagt hat. Und nur einer erkennt, dass dieser Jesus, der jämmerlich am Kreuz krepiert, gerade seinen größten Sieg erringt. Und dass dies ein Schritt ist auf dem Weg zum Königsthron, zur Königsherrschaft. Und dieser eine, ausgerechnet ein Verbrecher, wird zum Christusbekenner, der vor und gegen alle anderen ausspricht, was wahr ist. Jesus ist der König, nicht nur der Juden. Er wird die Königsherrschaft Gottes antreten. Hätte das nicht vielleicht jemand anders sein können? Vielleicht jemand Respektableres? Jemand weniger anrüchig? Okay, da ist noch der römische Hauptmann, der ist schon respektabler, aber auch ja nur ein Barbar, ein Heide. Und bei ihm reicht es ja auch nur bis zu der Erkenntnis, dieser war ein Gerechter, das heißt ein unschuldig Verurteilter. Ausgerechnet ein Strauchdieb, der andere Menschen ausgeraubt und umgebracht hat, spricht Jesus die Herrscherwürde zu. Jesus, denk an mich, wenn du in deiner Königherrschaft kommst. Dass gerade er das sagt, das ist ein Schlag ins Gesicht für Fromme aller Zeiten, für die, die sich für fromm halten. Jesus sucht seine Zeugen, seine Bekenner nicht so aus, wie wir das täten. Aber dieser Verbrecher hat recht. Der Geschundene, der Unansehnliche am Kreuz, das ist der Messias Gottes. So hatte das ja auch schon Jesaja in Kapitel 53 beschrieben. Er war der allerverachteteste und unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Gott handelt anders, als wir es uns vorstellen. Und dieser Mann am Kreuz, der ist die Schlüsselfigur für diese Welt. Und an ihm, an seiner Person, da scheiden sich die Geister. Wie bei den beiden Verbrechern, ganz nah dabei. Der eine so, der andere so. Das Erste, was zum Weg ins Paradies gehört, ist Christuserkenntnis. Und die gibt es nur in dem Gekreuzigten. Und das führt bei dem Verbrecher, der daneben Jesus hängt, dann zweitens zur Selbsterkenntnis. Er sieht sich, sein Leben ganz nüchtern und ehrlich. Er macht sich, er macht anderen und er macht auch Gott nichts vor. Er weist ja den anderen Verbrecher sogar zurecht und sagt, fürchtest du Gott nicht? Du bist doch genauso schlimm bestraft worden. Du hast doch das gleiche Schicksal wie er und wie ich. Und wir werden zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er hat doch nichts Unrechtes getan. Und damit erkennt der sogenannte Schächer am Kreuz das Urteil über sein Leben an. Ja, er hat es selbst verfuscht. Wann auch immer es begonnen hat, dass er auf die schiefe Bahn geraten ist. Er erkennt an, dass er ein Sünder ist, der sich selbst durch seine Taten getrennt hat von den Menschen, der Gesellschaft und auch von Gott. Diese erstaunliche Selbsterkenntnis hat sein Kumpan nicht. Aber wer gibt schon zu, dass er selbst schuld ist an seinem Schlamassel? Wer gesteht schon ein, Unrechtes getan zu haben? Wer bekennt Schuld vor sich selbst, vor anderen, vor Gott? Wir sind doch im Gegenteil bemüht, Schuld von uns zu weisen, sie bei anderen zu suchen. Uns dagegen ins rechte Licht zu rücken, uns zu entschuldigen, zumindest vor uns selbst. Vielleicht sagen wir hier ja durchaus, ich bin Sünder. Aber ist das eine christliche Floskel oder unsere tiefste Überzeugung? Wer ist denn noch erschüttert über sein Leben und erkennt das Urteil an? ein Nichtsnutz, ein Taugenichts, ein totaler Versager gegenüber Gott zu sein. Martin Luther hat einmal geschrieben, darum ist es die Kunst aller Christen, zu lernen, dass sie wissen, sie seien Sünder, die das Fleisch, damit meint er das ganze Leben, voller Sünde haben. Und so wie die Christuserkenntnis, ist auch diese Selbsterkenntnis nur angesichts des Gekreuzigten möglich. Der Verbrecher sieht das. Jesus ist schuldlos. Er selbst wird zu Recht verurteilt. Jesus zu Unrecht. Dieser Jesus ist eben völlig anders als er selbst. Und der Verbrecher setzt dann mit dieser Selbsterkenntnis alles auf eine Karte und wagt es sich, Jesus, den er als Messias Gottes erkennt, anzubefehlen. Jesus, denk an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Und zu diesem einen sagt Jesus, du bist willkommen im Paradies. Liebe Schwestern und Brüder, das heißt für uns, der Weg ins wahre Paradies beginnt damit, dass ich Jesus, den Gekreuzigten, als Messias, als König, als Herrscher anerkenne, ganz persönlich als meinen Herrn. Und dazu gehört dann, dass ich zugebe, ich bin Sünder, ich habe mich getrennt von Gott. Das, was zwischen Gott und mir, was zwischen Menschen und mir steht, daran bin ich schuld. Ich habe das Urteil verdient, ich bin allein auf Gottes Gnade angewiesen. Und wer so zu Jesus kommt, den weist er nicht ab, das sehen wir dort in dieser Szene am Kreuz, sondern er sagt, du bist willkommen im Paradies. Ich habe gelesen, dass in der Grabinschrift für Nikolaus Kopernikus, diesen berühmten Gelehrten, der unser Weltbild ja revolutioniert hat, dass da Folgendes steht. Nicht die Gunst, die du Paulus verliehen, noch die Gnade, die du dem Petrus geschenkt, nur die Huld, die du dem Schächer am Kreuz erwiesen, die nur begehr ich. Der Weg zum Paradies ist frei. Die Wegmarkierungen gesteckt, Christuserkenntnis und Selbsterkenntnis. Wie sehen wir auf Jesus am Kreuz? Was bedeutet er für dich und für mich? Und wie sehen wir uns selbst angesichts des Kreuzes Todes Jesu? Wir feiern gleich Abendmahl. Abendmahl ist immer wieder neu eine Versinnbildlichung, eine Vergegenwärtigung des Kreuzes geschehen. Und es macht Gottes Angebot unserer Rettung deutlich. Es erinnert an Jesu Sterben für uns. Es erinnert daran, dass Jesu Leib für uns zerbrochen, sein Blut für uns vergossen wurde. Für uns zur Vergebung, zur Versöhnung. Und das heißt, das Abendmahl, das wir feiern, ist die Vergewisserung unseres Glaubens, unseres Heils. Denn auch dann, und solche Zeiten gibt es im Leben, wenn ich es selbst nicht fassen und glauben kann, dass Jesus für mich gestorben ist, ich sehe das Brot, das gebrochen wird, ich fühle es in meiner Hand, ich schmecke es, wenn ich aus dem Kelch trinke. Ja, es ist wahr. Auch wenn meine Gedanken vielleicht Kapriolen schlagen, meine natürlichen Sinne bestätigen es. Ja, auch für mich. Auch für mich gilt diese Zusage Jesu, du bist willkommen im Paradies. Und so ist jedes Abendmahl, das wir feiern, ein Hinweis auf den freien Zugang zum Paradies. Und deshalb, lasst es uns gerade am Karfreitag fröhlich feiern. Ich weiß nicht, was da in der protestantischen Tradition vor hunderten von Jahren passiert ist, dass man das nur in Schwarz und wie auch immer sogar mit Fasten vorm Abendmahl und wie immer gefeiert hat. Man hat den Sinn von Karfreitag verloren. Wir können das Abendmahl gerade am Karfreitag fröhlich feiern. Und ich finde das schon gut, die englischsprachigen Schwestern und Brüder, die nennen diesen heutigen Tag ja nicht wie wir Trauer, heißt das eigentlich Freitag, sondern die nennen ihn Good Friday. guter Freitag. Einen besseren Freitag gibt es nicht als den, der uns daran erinnert, der Weg ins Paradies ist offen. Willkommen im Paradies. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.